Danke.
Also zu Hause nennt er mich nicht Vibe. Ich sage euch aber nicht, wie er mich nennt. So. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid, dass ihr auch beim Livestream jetzt zugeschaltet seid und auch die Predigt mitverfolgt. Sag doch mal gerade jetzt zu deinem Nachbarn, du siehst so gut aus und Gott liebt dich. Matthias, du siehst gut aus und Gott liebt dich. Sitzt da so alleine ohne Nachbar. Aber das weißt du. Das ist nämlich das, was ich von hier oben sehen kann. Ihr seht richtig gut aus. Und Gott liebt euch. Das, denke ich, kann ich auch sagen. Ja, genau. Ich werde jetzt auch noch mal kurz beten und dann legen wir auch schon direkt los. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, dass du die Menschen gezogen hast und dass du für jeden, der hier ist, der auch online dabei ist, etwas hast. Und ich bete, dass du offene Herzen jetzt hier, dass ihr einfach da sind, dass ihr echt offene Ohren habt und dass ihr etwas mitnimmt. Denn Gott ist so gut und er kennt euch, jeden Einzelnen, und er weiß, was ihr braucht. Und das nehmt mit. Lasst diesen Sonntag nicht verstreichen, ohne dass ihr wirklich was, eine neue Erkenntnis, eine Liebe, ein Wort oder auch jetzt im Lobpreis vielleicht auch schon etwas empfangen habt. Nehmt es mit in euren Alltag hinein und in eure Beziehung zu Gott. Danke, Herr, dass du wirkst, dass du durch mich sprechen möchtest, Herr, dass ich jetzt hier dann ja, dein Gefäß bin, Herr. Nicht ich, Eva, sondern du, Heiliger Geist, sollst in mir wirken und sollst aussprechen, das, was jetzt dran ist, in deinem Namen. Amen.
Amen.
Amen. Genau. So. Wisst ihr denn alle, wie meine Predigt heißt?
Ja.
Ja? Sagt sie mal. Sehr gut. Sehr gut. Wer heute Morgen schon auf meine Kette schauen durfte, konnte das dann auch schon erfahren. Da steht das nämlich auch drauf. Und ja, dieser Bibelvers aus 1. Mose 16, Vers 1, der ist uns vielleicht allen schon mal dieses Jahr in verschiedener Art und Weise ins Auge gesprungen. Das ist ja die Jahreslosung für 2023. Und ja, das Merchandising ist dann auch immer kräftig dabei und man kann dieses Bibelwort auch in vielen verschiedenen, auf vielen verschiedenen Produkten erkennen, wie Kugelschreiber, wie ja, Schmuck sogar oder als Postkarte. Auf dem Bebo könnt ihr euch vielleicht erinnern, wer war denn mit auf dem Bebo? Genau, was hattet ihr denn da? Hattet ihr auch eine schöne Karte, richtig? Ach super, du hast sie dabei. Da hatten wir auch die Jahreslosung-Karten ausgelegt für euch. Der Grund, warum es diese Jahreslosung gibt, ist eigentlich, um uns zu ermutigen, damit wir ein Wort haben aus der Bibel, das uns einfach begleiten soll über das ganze Jahr hinweg. Wir haben jetzt auch ein persönliches Jahresmotto vom CCLM, das haben wir ja schon gehört, aber diese Jahreslosung, weiß denn jemand überhaupt, wie so eine Jahreslosung zustande kommt? Ich dachte so, das ist vielleicht eine gute Einleitung für heute, für mein Wort. Der Alex weiß es, super Alex, aber ich sage es. ich werde es euch vorlesen. Also, die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen in die Abkürzung ist die ÖAB, wählt die Jahreslosung nach folgendem Verfahren aus. Jedes Mitglied der ÖAB schlägt aus der Bibellese für das betreffende Jahr ein Bibelwort als Jahreslosung vor. Die Vorschläge werden gesammelt und bei der jährlichen Hauptversammlung der ÖAB ausführlich beraten und diskutiert. Dabei kristallisieren sich in der Regel zunächst zwei oder drei Vorschläge heraus, die in die engere Wahl kommen. Von diesen wird schließlich durch Abstimmung einer als Jahreslosung gewählt. Die aktuelle Politische oder gesellschaftliche Situation kann dabei schon deshalb keine Rolle spielen, weil die Auswahl stets 4 Jahre im Voraus stattfindet. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln oder sogar provozieren kann. Das habe ich jetzt im Internet gefunden. Und was ich total interessant fand, ich habe dann mal geguckt, wann denn überhaupt das erste Mal so eine Jahreslosung nach außen kam. Weiß das jemand von euch, in welchem Jahr? Das war 1930. Da kann mal der Daniel, wenn das möglich ist, genau das gerade mal an die Wand machen. Das seht ihr hier, 1930 war das, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das war das erste Mal, dass diese Jahreslosung herauskam. Interessant fand ich jetzt auch nochmal das Jahr des Zweiten Weltkriegs. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut, was denn da für eine Jahreslosung war. Kannst du jetzt das nächste nochmal? Das nächste, 38, 39, 40, 41, 39 war Beginn, genau, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Da stand auch sehr passend: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich glaube, dass ja einige, die das damals gelesen haben, dass sie das wirklich durchgetragen hat und Hoffnung gegeben hat und Mut. Ja, das nochmal so zum Anfang, zu meiner Predigt. Danke, Daniel, kannst du wegmachen. Genau, und dieses Jahr haben wir, wie gesagt, die Jahreslosung aus 1. Mose 16. Und da, Daniel, kannst du das Bild mal einwerfen? Genau. Seht ihr das auch auf der Seite? Nein? Müsst ihr alle herkommen. Also, du bist ein Gott, der mich sieht. Das geht leider nicht anders, Ewald. Das ist technisch nicht möglich. Okay, danke, Heike. Ewald, wolltest Späßchen machen? So, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich, dieser Satz, der hat mich, immer wenn ich den gelesen habe, immer wenn ich den irgendwo gesehen habe, der ging immer so tief rein, dass ich gesagt habe, hey, okay, ich werde darüber beim nächsten Mal, wenn ich predigen darf, predigen. Und hatte schon die Luft angehalten, weil bis jetzt, heute ist der 12.2., hat noch niemand über dieses Thema hier im CCLM gesprochen. Und das darf ich dann heute tun. Und das möchte ich auch gerne tun. Genau. Jeder, der eine Bibel dabei hat, darf sie aufschlagen, und ansonsten werden wir auch noch einen Bibeltext an die Wand werfen. Das ist jetzt dann die Elberfelder Übersetzung, und ich werde aber aus der Neues Leben vorlesen. Also ich werde jetzt erstmal in 1. Mose die ersten 6 Zeilen vorlesen. Die Geburt Ismaels. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarah hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umspringt, lief Hagar fort. Das können wir jetzt erstmal lesen in den ersten 6 Zeilen. Und da steckt schon ganz, ganz, ganz viel drin. Und ich möchte gerne ein bisschen tiefer mit euch eingehen, dort reingehen. Ja, wir wissen, dass Hagar eine ägyptische Sklavin war. Also Sklavin hört sich jetzt so, das hat man vielleicht so vor Augen, die war angekettet und hat nur Brot und Wasser bekommen. So war es damals nicht. Sie war dann, kann man sich vielleicht vorstellen, eher wie eine Magd. Aber sie hatte keine Rechte sie war ausgeliefert dem sie gehörte, weil sie eine Magd war. Sie musste mithelfen im Haushalt und auch auf dem Feld. Alles das, was halt so angefallen ist damals, das musste sie auch tun. Und sie musste einfach auch gehorsam sein ihren Herren gegenüber, ihrer Herrin gegenüber. Und wir gehen davon aus, also dass Hagar auch aus Ägypten kam, also die waren ja vorher in Ägypten gewesen und da haben sie Hagar mitgebracht. Genau, ihr ging es aber gut, also es war nicht so, dass es ihr jetzt schlecht ging in dem Hause, sondern sie war gut versorgt, weil sie wollten ja auch viel Kraft haben von ihr, ne? Viel Arbeitskraft haben, also mussten sie ja auch gut umsorgen. Also von daher ging es ihr schon gut. Aber wie gesagt, sie hatte so keine Rechte und war abhängig von ihrer Herrin Sarai. Sarai und Abraham, so wie sie ja noch vorher hießen, bevor Gott ihnen ja ihren Namen dann später veränderte in Sarah und Abraham. Ja, Hagar wurde in der Bibel erwähnt, weil Sarai sie in etwas hineinnahm. Sonst wäre vielleicht nie dieser Name Hagar gefallen. Aber hier verändert sich die Geschichte auch für Hagar. Sie wurde mit hineingenommen, was Hagar eine persönliche Bedeutung gegeben hat. Und zwar haben wir das ja jetzt auch schon gelesen, dass Sarah diese Idee hatte, Hagar ihrem Mann als Nebenfrau zu geben. Weil Sarah immer noch auf dieses Kind wartete, was Gott ja ihr verheißen hatte, ihr und Abraham. Und da ist so ein Punkt, wo ich so dachte, ja, es war jetzt keine Kurzschlussreaktion von ihr gewesen, sondern sie hatten ja auch schon 10 Jahre gewartet auf dieses Kind. Und ihr wisst ja selber, wenn man lange auf etwas wartet, dann können 10 Jahre eine Ewigkeit sein. Eine ganz, ganz lange Ewigkeit sein. Und Sarah hat vielleicht auch gedacht, naja, vielleicht hat ja Gott auch gemeint, dass dieses Kind, was kommen soll, durch eine andere Frau entstehen kann. Warum? Weiß man nicht, was sie da für Gedanken auch hatte. Sie wollte nur dieses Kind haben und sie war so, so bewegt und fasziniert von diesem Gedanken. Und mit diesem Gedanken ging sie dann zu ihrem Mann. Und ihr Mann, das können wir halt in der Bibel so nachlesen, ja, ihr Mann war einverstanden. Also er hat sich irgendwie nicht gewehrt oder so. Er hätte ja auch sagen können, nein, ne, wir warten. Gott hat gesagt, nee, aber er war einverstanden. Ich dachte auch, naja, wer weiß, wie lange Sarah einfach da auch geweint hat, geheult hat, gehadert hat. Wir wollen, wann kommt dieses Kind? Wann ist es endlich soweit? Und vielleicht dachte da Abraham, naja, komm, dann ist vielleicht jetzt mal Ruhe im Lande, wenn dieses Thema dann mal abgehakt ist. Wer weiß das schon? Wir waren nicht dabei, aber das sind einfach so, könnte man sich vorstellen, wie das gelaufen ist. Und es war nicht in Ordnung, mit einer anderen Frau zu schlafen. Aber zu dieser damaligen Zeit durchaus üblich, dass es mehrere Nebenfrauen gab. Und so geschah es dann auch, dass er mit Hagar schlief und Hagar, siehe da, sofort schwanger wurde. Genau, so. Wie ging es dann weiter? Dann gab es Zoff im Hause Abraham. Dann ging der Zickenkrieg nämlich erst richtig los. Hagar war schwanger. Und in diesem Moment denke ich mir, hat sie gemerkt, also sie spürte, sie hat wirklich ein Kind in sich von Abraham. Er war ja ein sehr angesehener Mann, er war reich, er hatte alles, was man sich vorstellen konnte, dass sie auf einmal das erste Mal in ihrem Leben gemerkt hat, boah, irgendwie habe ich gerade Macht. Irgendwie kann ich gerade, ich bin schwanger von diesem Mann, kann ich mich, was nicht richtig war, aber sie erhob sich gegenüber ihrer Herrin Sarai. Es hätte so ausgehen können, dass sie gesagt hat, na, du wirst es nie erfahren, wie es sich anfühlt, schwanger zu sein. Du wirst dieses Kind, was ich gerade in mir spüre, nicht spüren können. Könnte so gewesen sein, dass sie sich erhoben hat. Und dass sie diese Position, in der sie sich befand, ausgenutzt hatte. Ja, wie fühlte sich wohl Sarai? Betrogen? Dieser Plan, den sie doch sehr, sehr gut durchdacht hatte, denke ich, in dem Moment hat es sie sehr getroffen, dass Hagar so zu ihr war. Und sie rannte dann zu ihrem Mann Abraham und beschwerte sich bei ihm. Und da sagte er, ja, mein, du wolltest es doch so. Und es ist deine Magd, mach doch mit ihr, was du willst. Also da habe ich auch gedacht, boah, eigentlich krass vom Abraham, weil unter dem Herzen von der Hagar war ja sein Kind am Werden. Und dass er das dann so gesagt hat, ja, mach doch mit ihr, was du willst. Es war ihm eigentlich, daraus kann ich erkennen, können wir erkennen, egal, oder? Er wollte eigentlich, dass wieder Friede, Freude, Eierkuchen da ist und dass dieser Zickenkrieg aufhört. Und dann ist ja sie, die Sarai, ist dann zu Hagar. Und dann ist sie wahrscheinlich sehr, sehr hart mit ihr umgegangen. So hart mit ihr umgegangen, in Worten. Vielleicht hat sie auch geschlagen. Davon steht jetzt nichts da. Aber Hagar hat einfach nur noch die Flucht ergriffen. Und sie wollte fortlaufen aus dieser Situation, raus. Raus mit ihrem Baby unter ihrem Herzen, einfach nur weg. Genau. Dann können wir weiterlesen ab Vers 7 bis Vers 16, den Rest. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste, neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roy. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Ich möchte jetzt nochmal, genau, ab Vers 7, war auch sehr interessant, als ich hier etwas, so ein bisschen halt natürlich auch hier gewühlt habe und geschaut habe, der Engel des Herrn, diese Aussprache, da bin ich nochmal tiefer reingegangen und wir können davon ausgehen, dass der Engel des Herrn eine Erscheinung Gottes in physischer Form war, also noch genauer gesagt, eine Erscheinungsform von Jesus vor seiner Menschwerdung. Also wenn wir bedenken, da stand Jesus und Jesus hat zu Hagar gesprochen. Und alleine diese Vorstellung, da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil sie den Herrn, weil sie Jesus gesehen hat. Und wie wichtig muss Hagar gewesen sein, dass Jesus kommt und ihr da begegnet an der Quelle und mit ihr spricht. Und er hat mit ihr so liebevoll gesprochen und er hat sie, er wollte, dass sie wieder zurückgeht. Er hat Hagar gefunden, ja, er hat sie gesucht und er wusste genau, wer sie war. Er wusste, dass sie die Sklavin war von Sarai und Abraham. Und trotzdem fragt er, wo kommst du her und wo willst du hin? Und das ist so eine prägnante Frage, die wir uns eigentlich alle stellen sollten. Ne? Wo will ich hin? Wo komme ich her? Und er hat sie da, denke ich, bei dieser Frage auch nochmal so zum Nachdenken gebracht. Und sie sagte halt, ja, ich bin die Sklavin und ich bin die Magd von Sarai. Und ich bin fortgelaufen. Sie wusste selber nicht, wo sie hin wollte. Sie wollte einfach nur raus aus der Situation. Sie hatte ja gar keinen Plan gefasst. Und ich denke, dass es nicht wirklich längerfristig geplant war, weil ich kann das nicht erkennen aus der Bibel heraus, dass sie jetzt viele Koffer gepackt hätte oder dass sie Nahrung mitgenommen hätte für sich oder vorgesorgt hätte, um länger unterwegs zu bleiben. Vielleicht wollte sie zurück nach Ägypten. Ja, vielleicht wollte sie zurück, vielleicht hatte sie Familie dort und wollte sich da wieder aufhalten. Und Jesus als der Engel des Herrn sagt zu ihr, geh wieder zurück. Geh wieder in deine Situation zurück. Und da steckt auch wieder so viel drin, wo ich so dachte, es gab auch schon Situationen in meinem Leben, wo ich weglaufen wollte. Wo ich dachte, nö, ich will das nicht mehr. Ich will am liebsten weg. Ja? Und da hat auch so Gott so diesen Punkt gedrückt und gesagt, nee, du gehst wieder zurück. Du gehst wieder in deine Situation zurück, weil ich habe einen Plan für dich. Und da musst du jetzt auch einfach mal bleiben, wo du bist. Gott kennt uns und er weiß alle, wie wir hier sitzen, in was für Situationen wir gerade stecken, wo wir vielleicht manchmal wirklich davonlaufen wollen. Sind es Beziehungen? Sind es ungerechte Behandlungen? Du fühlst dich ungerecht behandelt? Du fühlst dich nicht wirklich gesehen oder auch nicht richtig verstanden? Und Gott sagt, wenn wir Gott fragen, was sollen wir tun in solchen Situationen? Wir hören nichts, was machen wir da? Wir bleiben, wo wir sind, richtig? Das ist das, was ich gelernt habe. In der Zeit, in der ich so mit Jesus unterwegs bin. Wenn ich nichts höre, verändere ich auch nichts, sondern bleibe da, wo ich bin und gehe weiter und bin einfach treu in dem, was ich tue. Ja, was war zum Beispiel auch in meinem Dienst so? Ich habe fast 20 Jahre Kinderdienst gemacht. Sehr, also wunderschön. Und es gab aber auch Situationen, wo ich dachte, am liebsten würde ich jetzt auch gehen. Nein. Ich wusste, dass ich nicht gehen konnte. Ich musste dort bleiben. Ich musste warten, bis wirklich die richtige Person gab. Und Gott hatte ja mit mir auch was vor in dieser Zeit. Und da prüft er uns auch in der Treue. Da prüft er uns auch im Durchhalten. Da prüft er uns, glaubst du mir? Vertraust du mir? Und das ist das, was er auch jetzt in diesem Moment, was wir jetzt gelesen haben, zu Hagar sagt. Geh du wieder zurück. Und das brauche ich auch Vertrauen. Das brauche ich auch Vertrauen. Und wir gehen davon aus, dass dass Hagar einfach diesen Glauben und dieses Vertrauen hatte. Sonst wäre sie ja nicht zurückgegangen in diese Situation wieder hinein, die nicht schön war. Sie hatte ein Kind auszutragen, das wusste sie. Und die ganze Welt war quasi gegen sie. Und sie wusste, dass wenn dieses Kind kommt, dass es nicht ihr Kind ist. Sie wird dieses Kind nicht erziehen dürfen. Sie wird es nicht nach ihren Grundsätzen erziehen können. Sondern sie muss es ja ihrer Herrin geben. Und das finde ich total krass. so als Mama. Ich darf dieses Kind gebären, ich darf es 9 Monate in meinem Bauch haben, spüren und erleben, aber dann muss ich es abgeben. Und das war auch eine Qual, das war ein Leid für diese Frau auch, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, und sie war aber gehorsam. Sie hat irgendwie in diesem Moment, wo Gott zu ihr gesprochen hatte, in der Form von diesem Engel, der eigentlich Jesus war, wusste sie, das, was er da sagt, das muss ich tun, das ist richtig. Und dann ist sie gegangen, sie ist dann auch wieder zurückgegangen. Was aber noch vorher passiert ist, ist Folgendes. Er hat ihr ein Bild der Hoffnung gegeben. Und das ist so wichtig für uns alle. Ein Bild der Hoffnung. Er hat nämlich Folgendes zu ihr gesagt. Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Und ich denke, sie wusste in dem Moment, das ist nicht der Sohn, den sie jetzt auszutragen hat. Es wird noch einen anderen Sohn, das ist nämlich dann ihr Sohn, weil das war ja nicht ihr Sohn. Sie war Leihmama und der Sohn gehörte Abraham und Sarah. Aber sie wusste in dem Moment, ich werde auch einen Sohn bekommen. Er hat ihr also in dem Moment ein Bild der Hoffnung gegeben und eine Zukunft gegeben. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Ist das nicht schön? Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und er hört auch unsere Hilferufe. Amen. Er hört sie. Sie sind nicht irgendwo im Universum dann weg. Er hört sie. Warum manches länger dauert und manches vielleicht sofort eintrifft, das können wir uns nicht erklären. Aber ich weiß das ganz sicher, dass er alles hört, was wir in seinem Namen erbitten, und er hört unsere Hilferufe. Und diesen Glauben, wenn du ihn noch nicht hast, dann streck dich aus danach, denn ja, das ist einfach so wichtig, weil das ist das, was uns auch wieder Hoffnung gibt, weiterzumachen. Dann sagt er weiter: Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Das ist jetzt nicht so positiv, aber ich glaube, was er hier sagt, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Was bedeutet das? Richtig, wo sind wir wild und ungezähmt? Sind wir das in einer Sklaverei? Sind wir das in Gefangenschaft oder sind wir das in der Freiheit? In Freiheit sind wir das, richtig? Und sie wusste in dem Moment, ich komme da raus, beziehungsweise mein Kind, mein Sohn wird nicht mehr in der Gefangenschaft, in der Sklaverei sein, sondern ich werde da rauskommen. Das hat ihr dieses Bild gegeben, von Freiheit, nicht mehr abhängig zu sein von der Herrin und das zu tun, was sie sagt, und die Gedanken zu denken, die sie vielleicht denkt, sondern ihre eigenen Gedanken zu denken und einfach in Freiheit leben zu dürfen. Und das hat sie in dem Moment, wo Jesus das zu ihr sagt, als Engel, verstanden. Und deswegen ist sie gegangen. Und das finde ich so erstaunlich schön, dass sie dann zurückgegangen ist und hat das eigentlich auch noch alles ertragen müssen. Sie hat dieses Kind bekommen, sie musste es abgeben. Aber das, was dort der Engel gesagt hatte, ist ja auch dann wirklich wahr geworden. Das wissen wir ja, wenn wir dann weiterlesen. Aber mir geht es ja jetzt erstmal darum, um diese Geschichte. Und so ist es, wenn wir dem lebendigen Christus begegnen. So war es bei mir und so wird es auch bei euch gewesen sein. Jeder, der wirklich Jesus begegnet ist, hat doch Hoffnung wieder bekommen, oder? War es nicht so auch bei euch, dass er Hoffnung gegeben hat? Noch lauter, kommt! Ja! Ihr dürft schreien hier! Ihr dürft laut sein! Und, ja. Ach so, ich, Ich habe noch gar nicht meine Eltern begrüßt, ganz offiziell von hier oben. Meine Mama und mein Papa sind da aus Spanien. Ja. Ist das denn süß? Sie sind hier, nicht online, sondern sie sind jetzt wahrhaftig hier. Und das ist so, so schön. Danke, dass ihr da seid. In Jeremia 29, 11 und 12 steht, Daniel, kannst du es kurz an die Wand werfen? Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Also das ist jetzt wieder aus der Neues Leben. Ne? Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhöhen. Erhören, oder? Erhören, genau, erhören. Hab's falsch abgetippt. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist so eine tiefe, wundervolle Bibelstelle, die wir auch ganz praktisch nehmen können. Und das haben wir jetzt hier in der Geschichte von Hagar gesehen, weil er war in diesem Moment ein Gott, der ihr Zukunft gegeben hat und Hoffnung gegeben hat. Genau. Ja. Jetzt kommen wir weg von der Bibelstelle aus der Jahreslosung und kommen kurz mal in meine Geschichte hinein. Auch bei mir gab es Situationen, vor allem eine große Situation, wo ich auch Zukunft und Hoffnung gebraucht habe und ich sie bekommen habe. Es war genau vor 25 Jahren. Da verlor ich meinen Freund. Wenn ich jetzt mal kurz innehalte, ist das nicht, weil ich immer noch nachtrauere, sondern weil ich erkenne, was für ein Segen es ist, den Herrn zu haben. Sorry. Bis dato hatte ich mit dem Thema Tod nicht viel am Hut. Ich habe junge Eltern, ich habe junge Großeltern. Meine Großeltern leben immer noch, Gott sei Dank. Und Und ich habe ihn verloren. Also er hat einen Autounfall gehabt vor 25 Jahren. Und da war er weg. So, und dann stand ich da. Ich habe den Herrn nicht so gekannt, wie ich ihn heute kenne. Ich habe Gott gekannt und Gott war immer in meinem Leben da. Und ja, Isa, du kannst es bezeugen, das Vaterunser haben wir jeden Abend gebetet. Und er war da. Und das Interessante ist, wenn ich darüber nachdenke, ich habe Gott nie die Schuld gegeben, habe nie gesagt, was hast du da gemacht oder warum hast du das gemacht? Ich habe nur gesagt, wenn ich eines Tages oben im Himmel bin, dann werde ich fragen, warum. Okay? Das ist das, was ich gesagt habe. Und dann hatte ich auf einmal keine Zukunft mehr, weil ich ja alles, was ich an Zukunft aufbauen wollte, mit diesem jungen Mann in Verbindung gebracht habe. Okay? Genau. Und ich hatte keine Zukunft mehr. Ich war erstmal so richtig so eine junge Witwe. So kam ich mir vor mit knapp 24. Und genau. Dann kam der eine Sonntag und ich wusste nicht genau, was ich tue, aber ich wusste, ich muss es tun. Und ich habe Jesus in mein Leben gelassen an einem Sonntag im März 98. Und das ist 25 Jahre her. Und ich habe damals gesagt zu ihm, wie? Um Himmels Willen. Wie soll ich jemals wieder glücklich werden? Und zwar nicht nur überhaupt glücklich werden, sondern was ich euch jetzt noch nicht gesagt hatte, ist, Der Tag, an dem der Unfall war, war ein Heiligabend. Und ich habe gedacht, wie kannst du jemals wieder glücklich werden an einem heiligen Abend? Wenn alle glücklich sind, wenn alle zusammen sind, wenn sich die Familie zusammensetzt, alle freuen sich. Wie soll ich das denn unter einen Hut kriegen? Das war für mich unmöglich und ich dachte, ich werde nie mehr in meinem Leben an Weihnachten eine glückliche Person sein. Und Gott gab mir ein Bild der Hoffnung. Er hat mir ein Bild gegeben mit Kindern und einem Mann. Und einem Tannenbaum. Ja. Ich habe das einfach erstmal nur angenommen und habe gedacht, okay. Und ich habe es auch immer wieder verdrängt, aber ich weiß, dass Gott mir genau wie damals auch, der Hagar, so ein Bild der Hoffnung gegeben hat und der Zukunft gegeben hat. Und ich habe mich an meinen Jesus festgehalten und ich habe gesagt, Herr Jesus, mach was aus meinem Leben. Mach was aus meinem Leben, weil ich habe gerade keine Zukunft, aber ich weiß, dass du Zukunft hast für mich. Genau, und jetzt kannst du mal kurz das Bild einblenden, bitte. Und das sind wir jetzt, 25 Jahre später. Und ich gebe dem Herrn alle Ehre. Genau, du kannst wieder wegmachen, weil meine Kinder, glaube ich, die sind gerade nicht so begeistert. So. Genau, und immer wieder, wenn ich diese Bilder sehe, weiß ich, dass der Herr da ist, dass er die Wahrheit gesprochen hat, dass er in meinem Leben etwas getan hat und weiterhin tun wird, auch durch unsere Kinder hindurch. Und er hat einen Plan für unser Leben. Und ich bin dem Herrn einfach dankbar und ich möchte ihm alle Ehre geben dafür, dass er, was er getan hat in meinem Leben, dass er mir so einen wunderbaren Mann geschenkt hat. Ja, den besten Mann, den es gibt für mich. Und drei wundervolle Kinder. Wirklich wunderbar. Und es hätte nicht besser gehen können. Ja, und natürlich jeder meiner Freunde, die da sind. Ja, Steffi, Simone, ich habe euch alles so lieb. Und Gott gibt so viel hinzu, wisst ihr? Wenn wir uns aufmachen, mit Jesus zu laufen, mit Jesus zu gehen, dann gibt er uns so viel zurück. So viel. Und ich erzähle das jetzt, weil vielleicht seid ihr auch da und ihr seid hoffnungslos. Ihr habt vielleicht auch einen lieben Menschen verloren und man kann so Dinge nicht immer begreifen und man muss es irgendwie verarbeiten, weil das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber ich kann euch eins sagen, wenn wir zukunftsorientiert mit Gott leben und wir wissen, dass Gott hat einen Plan, das haben wir ja eben jetzt auch nochmal gelesen hier in Jeremia. Er ist der Gott der Hoffnung und der Zukunft, richtig? Für jeden von uns. Und das finde ich so kostbar. Wenn ihr in der Ausbildung steckt, wenn ihr noch ganz jung seid, fragt Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und er wird euch antworten, wie auch immer. Vielleicht wird er euch Menschen schicken, die euch irgendwie in diese Richtung bringen und sagen, hier, ich sehe dich da und da. Ja, als ich in diese Gemeinde gekommen bin, habe ich Menschen getroffen, die an mich auch geglaubt haben, die gesagt haben, hier Eva, ich sehe, du hast hier Leiterpotenzial, mach was draus. Das hätte ich vielleicht alleine gar nicht so herausbekommen. Und also meine Eltern kennen mich auch kennt mich auch schon ein bisschen länger. Und ich war ein ganz, ganz schüchternes Kind. Ne? Ich habe viel mit mir ausgemacht, ich war sehr introvertiert und dass ich dann halt, ja, das kann ja dann auch nur Gott machen. Weil wenn wir Gott lieben, dann tun wir Dinge für ihn. Und dass andere Menschen ermutigt werden, dafür sind wir da, dass wir nach außen gehen und sagen, wie gut er ist und was er in meinem Leben getan hat. Das ist sowieso das Beste, wenn du mit deinem eigenen Leben anderen Menschen einfach erzählen kannst, was er bei dir getan hat. Dann kann keiner sagen, das glaube ich nicht, denn du hast es erlebt. Richtig? Ja? Deswegen seid mutig und erzählt eure Geschichte, denn jeder, der hier sitzt, hat eine Geschichte. Ja. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Halten wir denn auch Ausschau nach ihm? Suchen wir ihn? Suchen wir Jesus? Fragen wir nach seinem Willen? Vielleicht sind wir auch vor manchen Dingen weggelaufen, so wie Hagar. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir aber genau wissen, dass Aufgeben keine Option ist, richtig? Das wissen wir. Ich muss in diesem Umstand bleiben, stehen bleiben, weil es gerade der Platz ist, wo ich sein soll. Aber es ist nicht das letzte Wort. Hagar ist zurück in ihre Knechtschaft gegangen mit der Hoffnung, dass die Freiheit kommen wird. Ich bin zurück ins Leben gegangen, weil diese kleine Flamme spürte, dass es irgendwann besser werden wird. Und ich hatte diese Hoffnung in meinem Herzen gepflanzt. Wir haben einen großen Gott, der uns täglich Kraft und Hoffnung zusprechen möchte. Die Frage ist die, hören wir ihm denn zu, schauen wir ihn an oder vertrauen wir eher den Umständen, den Erfahrungen, den Lügen um uns herum? Anschauen heißt, ich sehe dich, ich höre dich und ich gehe mit dir. Wenn wir im Natürlichen schon Menschen brauchen, ja, die uns verstehen, die uns ansehen, die sagen, wow, ich liebe dich und ich verstehe dich, ich gehe mit dir da durch. Das ist schon super, wenn wir Menschen haben, die da so mit uns durchgehen. Aber wie viel ist es doch besser, mit Gott da durchzugehen, weil er uns noch tiefer und noch besser kennt. Und ich musste auch bei der Vorbereitung ans Welcome-Team denken, an das tolle Team von der Jeanette. Wisst ihr, was das für ein Segen ist, wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, die vielleicht in der Woche nicht eine Umarmung bekommen, die nicht gesagt bekommen, hallo, wie schön, dass du da bist, ich sehe dich. Und wir haben hier ein Team von wunderbaren Persönlichkeiten, die das Sonntag für Sonntag tun. Und das ist so ein Segen. Ja, alleine das schon. Es ist nicht, ihr seid ja quasi von Gott ausgerüstet, das zu tun. Weil ihr habt diese Liebe, die ihr weitergebt an die Menschen. Und das trägt sie wahrscheinlich durch die ganze Woche. Ja. Ja. Oder wenn wir mit Kindern sprechen, wenn wir zu Jugendlichen sprechen, wenn wir sie erbauen, wenn wir ihnen echt Mut zusprechen. Das ist so wichtig, dass wir das auch tun. Lasst uns doch ermutiger sein. Ja, also wir werden schon genug entmutigt, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir uns mit Menschen vielleicht unterhalten, die das leider noch nicht so sehen können. Aber lasst uns doch ermutigen, da wo wir können. Und wir brauchen diesen tiefen Blick von unserem Gott. Und ich denke jetzt nicht nur an die Frauen, ich denke genauso an die Männer, die hier sitzen. Wenn ihr denkt, ach ja, Hagar, alles gut und ihr seid schon am Zumachen. Nein, macht eure Ohren auf, bitte auch ihr Männer. Es ist nicht nur ein Frauenthema. Es ist ein Thema, was uns alle angeht, ja. Denn wir brauchen alle diesen Blick von Gott. Diesen Blick, du bist gut. Du bist gut. Ihr kennt dieses Lied, Unter dem Blick, muss ich auch so dran denken. Hat die Simone, glaube ich, geschrieben, ne? Das drückt das auch aus, unter seinem Blick zu sein, diese Liebe zu spüren und zu wissen, oh ja, er sieht mich gerade und ich bin gut genug, ich bin gut für ihn, so wie ich bin. Das brauchen wir. Und er heilt, und so, das ist auch das, was ich ja auch gespürt habe, er heilt durch die Blicke, die er uns gibt, durch dieses, ich sehe dich, ich weiß, wo du durchgehst, da fließt auch so viel Heilung hindurch, ja, dass wir unseren Selbstwert wiederfinden, dass wir wissen, wer wir sind in ihm. Und das war das Ziel von Beginn an. Er sah den Menschen und er war sehr gut. Marion, du bist sehr gut. Ja, Und so können wir das zu jedem sagen, weil er hat gesagt, er hat sich die Menschen angeschaut, er hat sie geformt, gemacht und er hat gesagt, wow, Lara, du bist sehr gut gemacht. Ja, genau. Ich bin ein Gott, der dich sieht, der dich schon immer gesehen hat und der bestimmt nicht damit aufhören wird, dich anzuschauen. Die Hagar ging wieder zurück mit dem Bewusstsein, Gott ist bei ihr. Er geht mit und er hat einen Plan für mich. Und das hat ihr geholfen, wieder in diese Ausweglosigkeit eigentlich zu gehen. Sie hat vertraut. Jesus ist Tröster. Das durfte ich erleben und viele vor und nach mir. Er allein weiß, wie es ist, abgelehnt zu werden. Er allein weiß, was es bedeutet, Einsamkeit auszuhalten und verlassen zu werden. Er weiß es. Er weiß es wirklich. Und das finde ich sehr tröstlich, in was wir auch immer hineinkommen werden in unserem Leben. Er hat das schon durchgestanden. Er weiß es ganz genau. Ich finde das sehr, sehr tröstlich. Und sehr auferbauend, diesen Gedanken. Er wartet darauf, dass wir ihn anschauen. Auch wenn du denkst, ich bin es nicht wert, genau dafür ist Jesus gekommen. Du bist es wert, weil er dich wertvoll erachtet und weil er dich geschaffen hat. Und es gibt auch nicht einen, sagt die Bibel, der ohne Sünde ist. Ja, wir belügen uns selbst, wenn wir das behaupten würden. Aber es ist so. Und dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er gekommen. Er ist nicht gekommen zu den Gesunden. Ja, er ist gekommen zu den Kranken, zu denen, die in Knechtschaft sind, die gebunden sind. Und wenn wir kurz darüber nachdenken, sind wir vielleicht in einen oder anderen Dingen auch noch gebunden. In Süchten, in Anerkennung, in was auch immer. Gebundenheit heißt ja nicht nur, dass wir das optisch sehen können, sondern dass wir auch mit uns unsere Kämpfe haben, in was auch immer wir stecken. Dafür ist er gekommen. Amen. Ich möchte noch mal eine Minute euch Zeit geben. Ich weiß, das ist relativ wenig, ich habe nur nicht mehr Zeit. Aber dass ihr vielleicht mal kurz in euch geht. Und für alle die das angesprochen hat mit dem Bild der Hoffnung, dass ihr noch mal kurz die Augen schließt, kurz zu Gott kommt und sagt, ich brauche ein Bild der Hoffnung für mich. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, dass ich das erkennen kann, dieses Bild der Hoffnung. Die Minute wird sicherlich zu kurz sein, aber das ist nochmal so ein kurzes Reinfühlen und ihr könnt zu Hause einfach weitermachen. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der das wirklich von Herzen jetzt möchte, dass er ein Bild bekommt. Wir machen das jetzt mal gerade eine Minute. Wenn ihr euch was sagt, dann schreibt es auf und arbeitet damit einfach weiter. Geht da tiefer rein, er hat was da für euch. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben uns Hagars Geschichte angeschaut. Sie erkannte den Gott, den sie bedingungslos ansieht. Sie fasste Vertrauen und sie ging zurück. Dann habe ich kurz über meine Geschichte erzählt. Ich habe Jesus erkannt, fasste Vertrauen und ging in meine Zukunft zurück. Und der dritte Punkt war, halten wir Ausschau nach ihm? Haben wir ihn erkannt? Lassen wir uns immer wieder von seinem Blick betrachten? Oder sind wir so schnell und laufen ganz, ganz schnell weg und er hat gar nicht die Möglichkeit dazu? Und das sind heilende Ströme, die dort fließen, wenn wir uns unter seinen Blick begeben. Und er hat Zukunft und Hoffnung für jeden von uns. In Jeremia 29, 11 und 12. Das ist auch eine sehr, sehr gute Bibelstelle, die wirklich tief geht und die ganz viel hat für uns. Ja, und wenn ihr jetzt hier heute Morgen sitzt und sagt, okay, diesen Jesus an sich so ganz bewusst in mein Leben aufgenommen habe ich noch nicht, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Auch online möchte ich euch auch ermutigen, dieses Gebet mitzusprechen, denn das kann für euch ein Anfang sein, um wirklich ganz bewusst mit dem Sohn Gottes in Verbindung zu kommen. Es geht hier immer um eine ganz persönliche Beziehung. Es geht ja nicht um Kirche, es geht hier nicht um unsere Gemeinde. Es geht um eine Beziehung zwischen dir und Jesus. Darum geht es in erster Linie. Und alles, was dann kommt, das entscheidest du mit deinem Gott. Und wer das möchte, steht doch einfach mal alle miteinander auf. Und dann werde ich dieses Gebet, was ich vor 25 Jahren gesprochen habe und auch immer wieder spreche, also wir dürfen das gerne so oft sprechen, wie wir wollen. Das tut nicht weh und es ist sehr gut, sich das bewusst zu machen, mit wem wir hier wirklich jeden Tag unterwegs sind und dass wir immer wieder uns fragen, was darf ich abgeben, was gehört nicht zu mir und dass er dich erneuert und dich anschaut mit seinem liebenden Blick. Okay, ich fange an. Herr Jesus, ich möchte nicht mehr alleine durch das Leben gehen. Komm und wohne in mir. Und sei du ab heute mein Wegweiser. Ich möchte dich anschauen und verstehe, dass du für mich und meine Fehler dich hast ans Kreuz schlagen lassen. Du nimmst mir meine Lasten und du willst sie für mich tragen. Du bist ein hoffnungsvoller und liebevoller Gott, der es immer, immer gut mit mir meint. Verzeihe mir, wenn ich das nicht immer geglaubt habe. Du, Jesus, bist der Sohn Gottes. Das erkenne ich an und werde nun mit dir auf der Erde und dann in der Ewigkeit mit dir leben dürfen. Amen. So, wer ist so mutig und zeigt mir, oder auch online, wer das heute ganz bewusst zum ersten Mal gebetet hat, weil hier die Susanne und die Anna-Maja stehen und die dann auch noch gerne mit euch sprechen möchten. Okay, ich sehe keine Finger. Dann gehe ich davon aus, dass wir alle mit Jesus gehen. Ich wünsche euch eine wunderbare, gesegnete Woche. Danke auch am Livestream, dass ihr dabei wart. Und ja, ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Und jetzt kommt nochmal mein liebevoller Mann. Dankeschön fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.